Hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Podcasts, wie wir immer so schön sagen. Wir haben diesmal gleich drei Spiele im Angebot, die wir rückblickend betrachten müssen.
Ganz genau. Wollen.
Ja. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir doch gleich los.
Ganz genau.
Erster Spiel, Karlsruhe gegen
Eintracht
war ja nicht so erfolgreich wie ursprünglich mal gedacht. Das war ja die erste Niederlage in der Saison, aber.
Ich meine, Niederlagen gehören dazu, aber. Boah, also mir gefiel einfach die Art und Weise, wie die Gegentore gefallen sind, überhaupt nicht. Wir können uns ja einfach mal zumindest erstmal auf das erste Gegentor beschränken. Da wurde ja der Bräunig einfach wirklich kalt erwischt oder ausgetanzt. Und dann ist das 1:0 gefallen. Fand ich zu einfach, aber das sagt sich immer so als Fan.
Ja, also Fußball ist halt eine Momentaufnahme und eine Zehntelsekunde kann manchmal über Sieg oder Niederlage entscheiden.
Genau.
Von daher, das passiert. Also Fußball ist ja tatsächlich ein Fehlersport, muss man ja so sagen.
Absolut.
Ja, also was ich sehr schade fand, war, dass man also erstmal so lange gebraucht hat, um in diese Partie reinzukriegen. Also
das
Gegentor war wie ein Weckruf.
Auf jeden Fall. Also die ersten 20 Minuten hat man gemerkt, dass Karlsruhe halt wirklich spielbestimmend war und das ist aber irgendwie schon seit Jahren so, dass manchmal unsere Eintracht wirklich dieses Gegentor braucht, um aufzuwachen. Und ich verstehe nicht, warum.
Ja, nicht bei der Eintracht spiele, kann ich das natürlich auch nicht beantworten.
Natürlich nicht, nein, aber...
Also solltet ihr das wissen, schreibt es in die Kommentare, damit der gute Carlito dann weiß, warum das so ist.
Genau, klärt mich bitte auf.
Ja. Ja. Was ich eigentlich, also es gab ja so zwei, drei spielentscheidende Szenen, würde ich es jetzt mal bezeichnen.
Ja.
Das war einmal das 2-0, oder das waren die beiden Gegentore.
Genau.
Das war das Rot gegen Bräuning und das war das Foul an Tempelmann.
Ja.
Das waren so die vier Dinger, die mir dann quasi im Kopf hängen geblieben sind.
Absolut.
Ich weiß nicht, wie hast du es wahrgenommen?
Also das 2:0 war einfach, das war viel zu einfach gemacht. Der Freistoß wurde zu schnell ausgeführt. Dann war irgendwie Kuddelmuddel im Strafraum. Was so einfach nicht passieren darf, hat ja auch Torben selber am Ende kritisch gesagt. Aber diese rote Karte für Bräunig war für mich im Nachhinein einfach keine rote Karte, weil er nicht letzter Mann war.
Naja, also... zum einen, dieser Freistoß zum 2-0, der war schon clever. Also
absolut.
Muss man sagen, der war schon clever
absolut
gespielt. Und würde ich mir natürlich von unserer Eintracht auch so wünschen, dass wir auch mal so gedankenschnell sind.
Ja.
Was ich tatsächlich, Rot gegen Bräuning, letzter Mann hin oder her, das kann man jetzt diskutieren oder nicht. Es war ziemlich weit außen.
Ja.
Und von daher keine direkte klassische Torchance im eigentlichen Sinne, fand ich also auch schwierig.
Mhm.
Und in meiner Wahrnehmung, auch in der Zeitlupe, habe ich das so empfunden, als ob der Karlsruhe als erstes gezogen hat und Bräuning dann quasi so mit reingefallen ist.
Ja.
Das ist halt so das, was ich schwierig finde. Und ja, da bist du wieder beim VAR kritisch.
Ich sag mal, also es sah halt, also zumindest wirkte es für mich, als ich das Spiel bei Sky geguckt habe, dass der Schiedsrichter halt es war eine glattrote Karte, oder? Es war keine gelbrote.
War eine glattrote.
Das wirkte halt auf mich so, dass es letzter Mann war, aber es konnte halt kein letzter Mann gewesen sein, weil Köhli halt in unmittelbarer Nähe war. Und das war für mich einfach eine Fehlentscheidung, die der Schiedsrichter getroffen hat. Und ja, der Schiedsrichter hat mir an dem Tag generell nicht so gut gefallen, weil es, glaube ich, auch sein erstes Zweitligaspiel in dem Fall war, Karlsruhe gegen Braunschweig. Und ob das am Ende so eine gute Idee war, den das pfeifen zu lassen, kann ich jetzt nicht bestimmen, aber naja, ich weiß es nicht.
Naja, also da sehe ich das tatsächlich ein bisschen differenzierter. Leute, ihr wisst, wer Kreisliga-Fußball guckt und. Wir haben schon Probleme, was Schiedsrichter angeht.
Oh ja.
So, also es gibt Nachwuchsprobleme. Das Zweite ist, jeder von uns hat irgendwann mal eine Lehre angefangen oder irgendwas angefangen zu lernen und hat auch nicht immer alles sofort geklappt.
Genau.
Das muss man auch dem Schiedsrichter mal zugestehen,
ohne
dass ich die jetzt ständig in Schutz nehmen möchte.
Nee, natürlich.
Aber es ist halt auch menschlich und keiner will mehr diesen Job machen.
Nein, leider, weil es einfach viel zu viele negative Einflüsse gibt auf die Schiedsrichter, sei es in der Bundesliga, sei es im Profifußball, sei es im Amateurbereich. Und
genau, und das ist halt, das macht die ganze Sache dann... Ja, extrem schwierig, wenn wir da weiter drauf rumhacken oder nicht.
Ja.
Was ich halt sehr schade finde.
Mhm.
Der VAR ist ja mal eingeführt worden, um krasse Fehlentscheidungen ja, gegebenenfalls zu revidieren. Zu revidieren
und dann, ne? Eben, so. Aber mittlerweile, zumindest ist das so mein Eindruck, haben manche Schiris mittlerweile einfach nicht mehr so dieses Selbstbewusstsein, also Szenen selber entscheiden zu wollen und entscheiden sich dann lieber darauf, sich vom VAR eines Besseren belehren zu lassen. Weil manche Situationen, da sitzt du im Stein oder vom TV und hättest nach 5 Sekunden sagen können, das ist ein Elfmeter. Und in solchen Situationen denke ich mir halt, warum ist der Schiedsrichter nicht in der Lage, so etwas direkt zu bestimmen, wenn es halt eine so klare Aktion ist und muss dann nochmal auf den VAR zurückgreifen. Und dadurch geht halt so ein bisschen dieser Spielflow, wie ich finde, kaputt.
Ja, bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass die Schiedsrichter so ein Stück weit Verantwortung abgegeben haben.
Ja.
Also auch da muss man natürlich so ein bisschen sagen und die Kirche im Dorf lassen, hey Schiri, du musst ja erst pfeifen, damit der VAR eingreift.
Ja.
Das heißt also, du musst eine Entscheidung treffen und dann triffst sie auch richtig. Was ich ein bisschen albern finde mittlerweile, dass ja sogar Hundertstel Millimeter jetzt ausgerechnet werden für Abseits oder nicht. Ja. Also früher hieß es, im Zweifel gleiche Höhe, im Zweifel Tor für den Angreifer.
Ja.
Alleine schon, um das Spiel attraktiver zu machen. Absolut. Jetzt werden Fußspitzen, Ohrläppchen, hast nicht gesehen, irgendwann wird das wahrscheinlich so klar sein, dass man auch noch sieht, welches Haar.
Richtig, also bestes Beispiel auch nochmal, ich meine, vorletzte Saison, das Auswärtsspiel in Hamburg, wo ja Kaufis Fußspitze im Abseits war, und da bin ich ganz ehrlich, also man muss jetzt auch nicht kleinlicher sein als alles andere, aber da können wir Fans halt am Ende auch nichts gegen machen.
Nee, aber es ist halt trotzdem nervig und macht so ein bisschen den Sport absolut kaputt. Also da fand ich früher Schiedsrichterentscheidungen, egal ob richtig oder falsch, einfach besser.
Ja.
Um dann da auch so eine gewisse Sicherheit zu haben. So, ja, das ist so. Dann kannst du dich hinterher Montag oder wann auch immer drüber aufregen. Aber jetzt schon im Stadion diese Diskussion zu haben, finde ich schwierig. Aber
vor allem, es macht halt auch noch einen, wenn wir ihn gerade haben, einen spannenden Spielfluss kaputt. Und wenn man jetzt mal einberechnet, wie viele Minuten es teilweise dauert, bis dann der VAR überhaupt mal eine Rückmeldung gibt.
Ja.
Ich erinnere nur ungerne an das, glaube ich, erste Pflichtspiel damals unter Scherning, wo wir gegen den VfL Osnabrück gespielt haben, wo es gefühlt 4 Minuten gedauert hat, um dieses Tor zu entscheiden, welches am Ende ja Bicho für uns geschossen hat. Das kann doch im Grunde eigentlich gar nicht sein.
Ja.
Also, bitte.
Naja, gut, so, mal weg von der Schiedsrichterdiskussion.
Ganz genau,
mal weg von Karlsruhe, genau. Pokalfight gegen den VfB.
Hui!
Erwartungen, also erste Niederlage, aber wir wussten schon, es wird ein anderes Spiel, oder?
Wir wussten auf jeden Fall, dass es ein anderes Spiel wird, weil ich finde, man kann nach wie vor den normalen Ligafußball so gar nicht mit dem DFB-Pokal vergleichen. Und Heiner Backhaus meinte bereits im Interview, es ist tatsächlich, es war ja schon eine krasse Aufgabe, aber auch ein krasses Privileg, gegen den amtierenden DFB-Pokalsieger antreten zu dürfen. Aber dadurch, da wir mittlerweile eine richtig junge, brutal, gut aussehende Truppe haben, haben die Jungs diesen Kampf angenommen. Viele meinten vorher, ja, das Ding ist nach 90 Minuten zu Ende. Ja, blöd gelaufen, eben nicht. Also ich fand es schon stark, dass unsere Jungs trotz der vielen Gegentore sich nicht haben unterkriegen lassen. Die haben gekämpft wie sonst was. Und kurz und knapp, das war bisher wirklich das beste Fußballspiel, was ich seit Jahren im Stadion gesehen habe. Einfach allein von der Mannschaftsmentalität her.
Ich würde jetzt chronologisch ein bisschen weiter vorne anfangen. Also erstmal, die Choreo war saugeil.
Absolut.
Die war richtig.
Halleluja.
Also richtig geil. Wer es verpasst hat in unserem Spieltagsvideo, könnt ihr euch das gerne nochmal angucken.
Genau.
Also da war ich schon total geflasht.
Ja.
Und
hatte was Magisches irgendwie.
Ja, und dann ging das Spiel los und unsere Löwen haben also den Rasen wirklich umgepflügt.
Voll wortwörtlich, ey. Ja.
Ich muss dazu sagen, ohne jetzt unsere Leistung zu schmälern, aber ich fand Stuttgart nicht so stark. Das, was sie extrem stark gemacht hatten, in meinen Augen, war tatsächlich so dieses, wir haben die individuelle Klasse und wir können immer wieder nachlegen. So.
Richtig, also für Stuttgart war es im Grunde einfacher, am Ende einen Ausgleich zu machen, weil wir haben sehr viel investieren müssen, um diese Tore zu machen. Und die Stuttgarter haben sich am Ende gedacht, komm, pass auf, Tor. Und da merkt man halt einfach so diese Klasse der Stuttgarter, die halt natürlich auch eine, also einiges dafür tun mussten, aber bei denen war es halt auch eine gewissere Leichtigkeit, weil sie halt einfach Bundesliga-Erfahrung und natürlich auch internationale Erfahrung schon hatten, aber ich finde, das darf man gar nicht so runterbrechen.
Korrigiere dich da nur ungern. Also es ist denen wahrscheinlich leichter gefallen, ein Tor zu schießen, aber die mussten auch ganz schön kämpfen.
Sie mussten unfassbar kämpfen, auf jeden Fall.
Wer Woltemade nochmal sehen wollte in live, hat jetzt die Chance, wer es nicht getan hat, Pech.
Ja, Pech, eben, der ist jetzt mittlerweile bei Newcastle.
Ja, aber das war ein richtig geiler Pokalfight. Absolut. Und Abend und hat so viel Spaß gemacht.
Ja.
Was nicht so viel Spaß gemacht hat, war, dass es tatsächlich noch so lange ging. Ne? Also ich musste den nächsten Tag arbeiten.
Ja, es hat sich tatsächlich sehr, sehr hingezogen. Manche mussten morgens schon um 4 Uhr aufstehen. Ich hatte das Glück, dass ich am nächsten Tag einen kurzen Arbeitstag hatte, aber man hat, glaube ich, schon gemerkt, irgendwann ging es so ins Unermessliche rein und du hattest irgendwann einfach auch kein Gefühl mehr, okay, sind die Jungs tatsächlich noch dazu imstande, weiterhin diesen Druck der Stuttgarter standzuhalten? Und ich kann nur sagen, Chapeau, sie haben es wirklich bis zur 120. Minute extrem stark gefightet. Und am Ende, allein, dass wir die Stuttgarter bis ins Elfmeterschießen runtergerungen haben oder reingerungen haben, geht Eintracht trotz der Niederlage als klarer Sieger für mich vom Feld.
Ja, also das war, also man haut ja dann auch immer ganz gerne so Phrasen und Plattitüden und so weiter raus. Das, man kann in dem Moment tatsächlich sagen, da hat der Fußball gewonnen.
Ja.
Also da hat Eintracht und der Fußball eine richtig gute Werbung geliefert.
Richtig.
Stuttgart als Top-Gegner, muss man dann auch ehrlicherweise sagen und zulassen, die waren wirklich stark, die haben das
absolut
auch richtig gut gemacht. Vielleicht nicht mit der brutalen Anstrengung wie wir, sie mussten sich aber trotzdem bis an ihre Grenzen begeben.
Absolut.
Und es war auch kein wirklich großer Klassenunterschied zu sehen.
Also ich habe mich in den sozialen Medien mal ein bisschen schlau gemacht, also auch gerade neutrale Zuschauer, also Fans von anderen Vereinen, die meinten teilweise, man hätte im Spiel teilweise nicht unterscheiden können, wer der Bundesligist und wer der Zweitligist ist. Und das finde ich schon bemerkenswert, weil es war im Grunde auch eine extrem gute Werbung, wie du es gerade schon gesagt hast, weil noch vor nicht mal 2 Monaten hat diese Mannschaft noch gegen den Abstieg gespielt, gegen Saarbrücken. Und wenn man mal diese beiden Spiele vergleicht, man hat die Mannschaft im Grunde kaum wiedererkannt. Ja. Das war so ein selbstbewusstes Spiel.
Genau, krass. Und das waren fast die gleichen Spieler.
Absolut.
Ne?
Also
Werbung für Fußball.
Genau.
Machen wir jetzt mal ganz kurz Werbung für unseren Merch. So. Gibt es bei Ivi im Kiosk zu kaufen.
Richtig.
Also wer einen Becher haben möchte oder eine Tasse, der kann zu Ivi in den Kiosk fahren, da gibt es das zu kaufen.
Gute Überleitung.
Da gibt es auch Sticker.
Ja.
Ja. Ja, und es war dann auch tatsächlich, also ich musste auch, es war ja warm den Abend gegen Stuttgart.
Oh ja.
Es war richtig warm.
Ja.
Also nochmal, also wie kann man bei so einem Spiel wegbleiben? Das verstehe ich bis heute nicht. Wie kann man da wegbleiben? Aber gut, das muss ja jeder für sich selber wissen.
Gründe.
Es war eigentlich schon klar, dass es lange dauern wird.
Pokalabende,
auch wenn der eine oder andere gesagt hat, hoffentlich werden wir nicht verprügelt.
Pokalabende haben für mich immer was Magisches und kleine Anekdote dazu, ich konnte auch meinen Vater zu überreden, sich eine Karte zu holen, weil der war tatsächlich ein bisschen skeptisch, weil er einfach am nächsten Morgen so viel raus musste, aber ich dachte mir, komm, Vater, Grüße gehen raus, du holst dir so eine gottverdammte Karte und du wirst einen geilen Abend erleben und am Ende hatten wir recht.
Ja. Ja, und dann, ich war wirklich komplett durchgeschwitzt, dann ging es dann noch in die Verlängerung. Ja. Und auch die war ja an Dramatik kaum zu übertreffen.
Absolut.
Ne? Also Stuttgart relativ früh wieder 4-3 in Führung und dann wartest du eigentlich auf dieses Tor und es kommt dann auch noch, ne?
Und weißt du was, das war für mich so, ich hatte mal wieder nach langer Zeit so einen Moment, den ich extrem genossen habe, weil ich weiß nicht, ob du das irgendwie im Stadion mitbekommen hattest, aber als dann die Kurve angefangen hat zu singen, Welt zur Legende, mir sind unironische Tränen gekommen, weil ich einfach dieses Feeling so vermisst habe. Und ich finde, das hat diese Mannschaft nochmal so hardcore nach vorne gepusht. Diese Emotionen, die konntest du auch wirklich nur, meiner Meinung nach, live vor Ort miterleben. Und das fand ich absolut legendär.
Also ich fand's brutal, Stuttgart geht in Führung und ich wusste, das war noch nicht das Ende.
Nein.
Also man hat ja so klassische Eingebung.
Klar.
Ich habe sogar fast alle Tore auf Video aufgenommen.
Also das ist stark, ja.
Phänomenal. Und dann ging es auch in dieses Elfmeterschießen, was ja auch irgendwie denkwürdig war. Ne?
Absolut.
Du verschießt von den ersten 5 verschießt du 2 Stück und Stuttgart ist schon so gut wie durch und dann machen die den gleichen Scheiß auch.
Was man dazu sagen muss, natürlich, unsere Spieler waren zum Teil schon ganz schön ausgepowert, dass die Stuttgarter natürlich eine bessere Qualität bei den Elfmetern hatten, das muss man gar nicht abstreiten, aber Klar, natürlich, dass ein, aber, also, dass ein Levi Chabo den Anfang macht, sich den Ball nimmt und den einfach dann reinhaut, hat mir schon gesagt, okay, der Junge will zeigen, was er kann, auch wenn er halt in der letzten Saison nicht so das zeigen konnte, durchgehen, wofür, was er eigentlich zeigen möchte, fand ich es extrem stark von ihm. Und generell die Elfmeter waren für uns geschossen. Torben, stark gehalten. Ja. Und klar, dass du den ein oder anderen Elfmeter mal nicht reinmachst, beim besten Willen, kann passieren, ist niemand, ist dem Johann Gomez oder dem Max Marie oder Frankie sauer, beim besten Willen.
Also jetzt, ich versuche das ja immer so ein bisschen aus dieser menschlichen Perspektive zu betrachten, also ja. Hut ab vor Gomez, das muss man ja auch erstmal wegstecken und der Junge ist jetzt auch keine 40 oder so mit einer Lebenserfahrung von 50 Jahren und. Also das nagt bestimmt an dem.
Absolut. Und
sich auch solchen Momenten zu stellen, da allergrößten Respekt vor.
Richtig.
Weil dann hörst du halt so erst die ersten kritischen Stimmen, ja, warum schießt er denn dieses Jens? Ja, du musst aber auch Spieler haben, die sich trauen.
Die den Mumm haben.
Die mental so stark sind, die wissen, das kann auch in die Hose gehen und dann müssen sie damit umgehen.
Ne? Absolut. Und gerade bei Gomez, der ja wirklich letzte Saison sehr oft darunter leiden musste, halt einfach, dass das Tor nicht getroffen hat, jetzt aber diese Saison wieder Vollgas Angriff geben machen möchte und ich sag mal, gerade durch seine Vorlagen schon gut schon aufgefallen ist. Viele haben schon vorher gedacht, okay, der verschießt, leider. Ich hab es ihm so gewünscht, dass er das Ding rein versenkt. Am Ende hat er nicht reingemacht, aber trotzdem Hut ab, so selbstbewusst anzutreten. Also Johann, Grüße gehen raus.
Ja.
Du wirst die Saison und deine Tore machen, ich garantiere es dir.
Aber es ist ja in Anführungsstrichen tatsächlich bei allen so, die sich da stellen und mutig sind.
Ja.
Dann hörst du halt auch immer wieder so, ja, Glückssache, Elfmeterschießen, dies, das, jenes, wo ich auch immer sage, ja, also in unserem Fall, es waren ja 130, etwas mehr als 130 absolut. Minuten, hast du Zeit gehabt, das zu deinen Gunsten zu entscheiden.
Ja.
Wenn wir jetzt 4-3 verloren hätten in der 90. Minute, hätte sich wahrscheinlich auch keiner beschwert, hätten auch alle gesagt, geiler Fight.
Absolut.
Und so unterm Strich haben wir einen richtig geilen Abend erlebt.
Absolut.
Das war ich wirklich ungelogen. Und ich denke, das geht den meisten so.
Mhm.
Du warst im ersten Moment sehr enttäuscht, weil du nicht weitergekommen bist, obwohl du es vielleicht verdient hättest.
Mhm.
Und dann kam so dieser Stolz, das war ein richtig geiler Fight unserer Mannschaft und da war ich auch megamäßig stolz
drauf. Absolut und tatsächlich, als der Schlusspfiff kam, dachte ich kurz, Mensch, schade, aber im nächsten Moment dachte ich schon ganz ehrlich, warum soll ich enttäuscht sein? Ich habe eins der besten Ligaspiele nach langer Zeit von unserer Mannschaft gesehen. Ich habe einfach wirklich gedacht, oh mein Gott, wie stolz bin ich gerade auf diese Truppe, dass die so viel Selbstbewusstsein und so viel Liebe dem Fußball gezeigt hat und wirklich so viel geleistet hat. Also ich war einfach mehr als stolz und es hat sich für mich sogar wie ein Sieg angefühlt am Ende.
Ja, Kampfleidenschaft. Okay. Und es macht mittlerweile auch Spaß, diese Pressekonferenzen. Also
absolut.
Matze hatte mich ja da drauf gebracht, war jetzt nie ein Fan von Pressekonferenzen, aber mit Heiner, die
sind geil.
Die sind richtig, also Heiner, Respekt.
Ja.
Ob das jetzt in Anführungsstrichen menschlich ist, ob das jetzt Sachverstand ist oder. Er hat so eine richtig geile Mischung, so die nimmt einen auch mit.
Er hat, er bringt.
Ich will jetzt nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern.
Nee, aber er bringt auf jeden Fall sehr viel eigenen Humor mit rein, was ihn auch irgendwie in den Pressekonferenzen so lustig, aber auch sehr, also so eine Mischung aus so lustig, sachlich und humorvoll bringt und ich finde, diese Pressekonferenzen, die muss man sich einfach mal angeschaut haben, weil nach jeder Pressekonferenz habe ich ein Lächeln im Gesicht gehabt.
Er macht das total gut. Auch da dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Pressekonferenzen findet mit Heiner. Ich finde sie mega.
Absolut.
Ja, mega. Dann kam der zweite Pokalfinalist, also das zweite DFB-Pokal-Endspiel für uns, wenn man so will. Bielefeld kam. Ja. Erwartungen nach dem Spiel gegen Stuttgart?
Meine Erwartungen oder meine Einschätzung war tatsächlich, dass es nicht so ein krasser Fight werden würde wie gegen Stuttgart, weil klar hatte zwar Köhli schon in einem Interview gesagt, dass dass es eine mittlerweile jüngere Truppe ist und die es besser hinkriegen werden zu regenerieren, aber es wird niemals so ein krasser Fight werden, weil die Bielefelder sind ein wirklich undankbarer Gegner in dem Fall gewesen. Eine sprintstarke Mannschaft und beim besten Willen, ich glaube, keine Mannschaft hätte es geschafft, in so einer englischen Woche zweimal solche Top-Leistungen abzuliefern. Aber sie haben es am Ende, ich sag mal, soweit in Ordnung gemacht, dass man mit diesem Punkt durchaus leben kann.
Also, ja. Also, was ich schon mal cool fand, dass Heiner meinte, Müdigkeit wäre keine Ausrede. Richtig. Und ne, das wäre schon mal so die erste Vorlage und hast nicht gesehen. Also, da schon mal Respekt für diese Art von Einschätzung des Profifußballs.
Ja.
Weil andere hätten es ganz gerne als Ausrede genutzt und sich alle Optionen offen gelassen.
Klar.
Und Bielefeld war ja jetzt in dem Moment auch nicht irgendwer, ne? Als Aufsteiger mit viel Euphorie, Pokalfinale. Also bei richtig. Denen läuft das ja in Anführungsstrichen im Moment absolut. Richtig. Allein durch die Kohle, was sie im DFB-Pokal verdient haben, konnten sie natürlich auch im Kader nochmal so ein bisschen nachbessern. Der Trainer sympathisch. Das ganze absolut. Spiel war ja, es war von viel Kampf geprägt,
ja.
Also fand ich zumindest.
Mhm.
Es gab jetzt nicht so viele klare, herausgespielte Torchancen, war zumindest mein Eindruck.
Ja.
Aber ich hatte auch nie das Gefühl, dass unsere Mannschaft nicht will.
Nee, also gewollt haben sie tatsächlich. Und klar, die Bielefelder, also wir hätten uns, glaube ich, nicht beschweren dürfen, wenn die Bielefelder zur Pause schon 0-2 geführt hätten, weil die hatten wirklich sehr klare Torchancen. Bei Eintracht war es, glaube ich, so eine richtig krasse Chance, dass sie nicht reingegangen ist. Ist natürlich schade. Ich glaube, das war die Vorlage von Mario Fladinci. Das Tor wurde ja am Ende ja aberkannt, was ich irgendwie schade fand, weil das Tor hätte nochmal richtig schon Aufwind geben können. Aber beim besten Willen, ich glaube, wir hatten zur Halbzeit dann da ja doch schon, ich glaube, da stand es 0-0 oder 1-0 zur Halbzeit. Ne, 0-0, ne? In der zweiten Halbzeit ist unser erstes Tor gefallen. Und hat auf jeden Fall Freude auf mehr gemacht. Und ja, zweite Halbzeit, dann das Tor. Also, wie cool das Conte gemacht hat, vor allem den Tote einfach umlaufen, das Ding reingemacht. Da dachte ich mir, okay, dieses Tor hat das Spiel gebraucht, damit die Jungs mal nochmal richtig in Feuer und Flamme werden. Ich fand's einfach cool gemacht, kann ich nicht dazu sagen.
Auch das habe ich auf Video. Gerne mal Spieltagsvideo angucken.
Genau.
Man sieht, im Gegensatz, wir schätzen die Kollegen vom Studio Blau-Gelb sehr. Ne? Mhm. Wir sind Amateure, das sind natürlich. Profis, das sind Journalisten, die sind da auch viel näher dran und viel besser aufgestellt als wir. So, das soll uns jetzt aber auch nicht schmälern. Kalito war unterwegs und hat mal ein paar Fans befragt.
Genau.
Und das seht ihr jetzt.
Meine Einschätzung, also ich gehe heute mit einem positiven Vibe hier rein. Also ich denke, dass sie heute wieder ein starkes Spiel machen werden, wie am Dienstag. Und hoffe, dass wir die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Also zu Hause behalten. Wenn die genauso einen Ehrgeiz haben wie am Dienstag, dann würde ich sogar sagen 3-0.
Ich erwarte heute ein tolles Spiel mit einem Sieg. Ich tippe 3-1. Und allgemein bin ich seit meinem Leben lang Eintracht-Fan. Und die Saison wird gut.
Ich gehe davon aus, dass wir die Euphorie von Dienstag mitnehmen und haushoch gewinnen werden. 4-1.
Also ich sag mal so, im DFB-Pokal haben wir uns ja zu Tode gerissen. Ich würde sagen, knackiges 3-1 ist drin, oder?
Es wird interessant, weil Arminia Bielefeld hat schon sehr gut bis jetzt gespielt in der Liga. Und ich denke schon, dass wir gewinnen werden. Aber es wird spannend. Wenn die so spielen wie gegen Stuttgart, dann denke ich, wird es ein Sieg. Deswegen gehe ich auch mit einem 3-1 raus.
Ja, das hat ja wahrscheinlich Spaß gemacht, ne? Mit den ganzen Leuten da zu quatschen.
Auf jeden
nicht,
Fall.
Nicht alles kam hin an Tipps, aber jetzt haben wir ja 1-0 geführt durch Conte, hast ja schön beschrieben. Und dann kam der Ausgleich wieder.
Der Ausgleich kam zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.
Halt, stopp. Laut Christoph Daum, wann ist der günstigste Zeitpunkt für ein Gegentor?
Ja, aber viele haben dann auch wieder so gesagt, ja, Eintracht hatten dieses Gegentor irgendwie gebettelt. Wäre natürlich besser gewesen, nochmal die Chancen, die wir uns dann rausgespielt haben, nochmal besser zu nutzen. Aber am Ende waren, glaube ich, auch die Spieler dann in der zweiten Halbzeit auch irgendwo am Ende ihrer Kräfte. Und dass so ein Gegner natürlich nochmal zur letzten Minute dann fällt, war auch wieder nochmal sinnbildlich. Weil ich glaube, die Bielefelder, die hätten sich, glaube ich, einen Arsch gebissen, wenn sie dieses Spiel verloren hätten. Und konnten sich wahrscheinlich sogar glücklich schätzen, dass sie da noch einen Punkt mitgenommen haben. Und für uns, ich zitiere Kiwi Kunert, es war ein unglücklich glückliches Unentschieden.
Ja, gehe ich mit. Also körperlich und so weiter, da mache ich jede Wette, haben unsere Jungs keine Defizite gehabt. Das, was in dem Moment wahrscheinlich gefehlt hat, war so diese geistige Frische, bis zum Ende durch. Ja. Ne, man hatte so den Eindruck, klingt dann auch wieder blöd, ne? Man war schon in der Kabine geistig so.
Ja.
Aber das war so mein Eindruck. Das Gegentor war bitter, aber jetzt auch nicht Katastrophe. Es war jetzt der vierte Spieltag. Von daher ist das auch nicht so schlimm.
Nö.
Es war unnötig, ja. Aber wir haben nicht verloren. Und eben. Von daher kann man noch sagen, wir sind mit dem blauen Auge davongekommen.
Absolut. Alles und gut. Klar, mit so einem Unentschieden gegen Bielefeld kann man auch wunderbar leben, weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt den vierten Spieltag. Nach dem vierten Spieltag schon satte 7 Punkte auf dem Konto zu haben, in der oberen Tabelle zu sein. Ich glaube, sowas hätten wir uns letzte Saison unfassbar doll gewünscht. Und daran merkt man, es kann nicht immer alles so laufen, wie man sich's wünscht. Aber wenn es läuft, dann läuft's.
Das stimmt. Was man sich aber wünschen kann, ist eine Zuschauerfrage. Und die kommt jetzt. So, du hattest 2 Zuschauerfragen mitgebracht.
Genau.
Und eine davon werden wir jetzt erstmal beantworten und dann die zweite.
Ja.
So, also rein von der Reihenfolge her.
Genau, machen wir so.
Möchtest du die erste stellen?
Klar, gerne. Da sage ich schon mal, Grüße gehen raus an unseren Zuschauer Kiwi Kunert. Er fragt uns, welche Auswärtsfahrt habt ihr dieses Jahr noch geplant?
Soll ich anfangen?
Gerne.
Ja. Also, Magdeburg war schon definitiv, kommt die Saison noch das Spiel in Hanoi dazu. Bielefeld würde ich dann auch wieder gerne machen. Und dann ist vieles natürlich auch mal abhängig davon, wann ist es terminiert. Weil es ist halt manchmal sehr schwierig mit Familie, mit dem, was man noch so drumherum hat. Bin da auch schon sehr froh und sehr dankbar, dass ich alle Spiele gucken darf. Und egal, was ist, Geburtstag oder. Eintracht hat halt Vorrang, das wissen alle.
Ja.
Aber das heißt dann eben doch, dass man nicht überall hinfahren kann. Und ganz viele Sachen sind in meinem Alter dann eben auch nicht mehr ohne Urlaub oder mit freien Tag oder sonstiges zu bewerkstelligen, weil es einfach nur Stress ist.
Klar, absolut.
Ja, aber das sind zumindest schon mal 2 Spiele, die ich auf jeden Fall noch mitmachen werde. Geplant war auch Preußen Münster, Neustadion, habe ich leider Urlaub, werde ich also auch nicht schaffen. Das heißt, da müsst ihr dann auch eine Woche länger warten, bis die neue Folge von uns kommt. Dann das Spiel Karlsruhe hätte ich auch gerne gesehen im neuen Stadion vom KSC. Aber ja, das ist so.
Ja, bei mir ist es tatsächlich gar nicht so einfach zu sagen, weil viele von euch wissen es ja, ich bin auch diese Saison wieder Content Creator für die E-Football-Abteilung von Eintracht Braunschweig und meine Hauptaufgabe sind halt einfach die Watch-Partys auf dem Twitch-Kanal zu den Auswärtsspielen. Klar, könnte ich auch theoretisch mal an einem Wochenende sagen, jo, ich möchte gerne auswärts mitfahren. Da müssten halt einfach viele Aspekte zusammenkommen, wenn es ein Spiel ist, was jetzt nicht so weit entfernt ist, würde ich sagen, klar, kann man bestimmt mal machen, aber da kann ich aktuell noch nicht sagen, welches, wie, wo und wann, aber ich sag mal, unverhofft kommt bekanntlich oft, deswegen lasse ich mich einfach überraschen, ob es diese Möglichkeit dann für mich nochmal geben wird.
Ja, dann hat Kalle Polle dir noch geschrieben, ne?
Richtig, ganz genau, Grüße gehen raus.
Vielen Dank.
Genau, vielen, vielen Dank und seine Frage ist, welches ist unser bestes All-Time-Trikot bei Eintracht Braunschweig? Ja, da kann ich einfach mal starten. Mein All-Time-Trikot von Eintracht Braunschweig. Und dazu muss ich sagen, ich stehe sehr auf Trikots, die so einen eigenen persönlichen Touch oder persönlichen Flair haben, durch eine Grafik zum Beispiel. Und da ist mir tatsächlich in der Saison 2022-23 unser Heimtrikot sehr ins Auge gestochen. Manche nennen es Blitze. Ich habe es gerne immer Löwenkrallen genannt, was für mich schon sehr, sehr cool und angriffslustig aussah. Habe ich mir leider damals nicht geholt. Schande über mein Haupt. Wenn ich es mal irgendwie kriegen sollte, ich würde es mit Kusshand nehmen, aber genau, Pödi, welches ist denn dein Lieblingstrikot?
Also er hat euch gerade aufgefordert, ihm das Trikot zu verkaufen. Na, also ich bin großer Fan von den Torwart-Trikots, die sehen meistens noch geiler aus als die normalen Trikots.
Ja.
Ich habe eins von Yassi in komplett schwarz, das finde ich natürlich, weil es von Yassi ist, weil es unterschrieben ist. Ist ne? So, es hatte dann auch nochmal eins von Majan Petkovic, da sind wir aus der dritten in die zweite Liga aufgestiegen. Mhm. Das war komplett weiß. Da hat die Mannschaft drauf unterschrieben.
Geil.
Das war ein Trikot, also auch ein Torwart-Trikot. Und ansonsten, ja, das war ein Sondertrikot. Ich habe viel für diese Sondertrikots übrig.
Genau, da muss ich mal ganz kurz tatsächlich reingrätschen, weil ein Sondertrikot habe ich nämlich auch vom Verein persönlich bekommen, und zwar das Legendentrikot. Das ist nämlich das Trikot, jetzt muss ich gerade überlegen, Hampus Findl hinten drauf war, und so ein Matchpoint-Trikot zu bekommen, ist schon sehr, sehr cool und finde ich auch persönlich sehr geil, aber jetzt möchte ich gar nicht weiter die Show stehlen.
Das kann ja gar nicht mehr toppen. Muss ich auch gar nicht, aber dieses Sondertrikot mit dem Braunschweiger Land drauf, was es mal gab, das fand ich schon geil. Ich habe so für diese Retro-Trikots ganz, ganz viel über, weil sie sind natürlich auch so ein naja, nicht von der Gründung an, aber so ein Stück weit natürlich auch mich durch meine Jugend begleitet haben. Jägermeister, hast du nicht gesehen?
Ja.
Also nicht der Jägermeister per se, sondern der Kopf, ne?
Der Hubertus Hirsch.
Auf dem Trikot. Aber ansonsten, das sind so halt, ich mag halt die Torhüter bis Held oder Arsch, da gibt es nichts dazwischen. Feldspieler kann sich verstecken, Torwart absolut nicht. Mhm. Deswegen sind mir die Trikots halt am liebsten. Und
Genau.
Gut. Dann sind wir jetzt am Ende angekommen.
Genau.
Es sei denn, ich habe was vergessen. Das scheint
nicht
der
Fall. Gar nicht, ne?
Wenn er überlegen muss, dann habe ich nichts vergessen.
Das ist ein gutes Zeichen.
Das ist immer oder öfter mal passiert. In dem Sinne, bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Merch kaufen bei Ivi im Kiosk.
Liken, abonnieren und natürlich auch fleißig kommentieren, weil wir freuen uns immer über eure Kommentare, um mal mit euch ein bisschen interagieren zu können. Ansonsten schaut auch gerne auf unseren anderen Social-Media-Kanälen vorbei. Eintritt inklusiv, mein Instagram-Kanal, ansonsten alles über mich findet ihr in der Videobeschreibung. Gerne abchecken, um auf dem Laufenden zu bleiben, über den Podcast, über uns. Ansonsten bis zum nächsten Video. Wir freuen uns auf euch, bleibt gerne dabei und schöne Woche euch noch. Ciao.
Genau, jetzt seid am Podcast vom Podcast. Macht gut, tschüss.
'Leute, ich bin's, euer Vitus, und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön. Von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.